99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Heute im Podcast geht es, wie versprochen, um die verschiedenen Formen, Spielarten von kognitiven Verzerrungen. Das klingt jetzt mal ein bisschen sperrig, aber wenn wir die einzelnen durchgehen, werdet ihr wahrscheinlich ein Aha-Erlebnis nach dem anderen haben. Mir ging das jedenfalls so, als ich das zum ersten Mal so gehört habe in dieser Zusammenfassung. Ich habe es von einer sehr netten Kollegin gehört, also ein Video gesehen, die ich sehr schätze, deren Arbeit ich sehr schätze. Und das ist die Emma McAdam. Das ist eine Therapeutin, die eine Reihe bei YouTube hat, leider auf Englisch, Therapie in einer Nussschale, Therapy in a Nutshell. Also Therapie in Kurzform im Prinzip oder Dinge in Kurzform erklärt. Und ich finde, sie macht das sehr, sehr angenehm. Ich finde sie sehr positiv und sehr freundlich und mir gefällt ihre ganze Einstellung und der ganze Hintergrund. Und sie hat eben eine Folge über kognitive Verzerrungen gemacht und das finde ich sehr, sehr spannend. Kognitive Verzerrungen sind, wenn wir Informationen von außen falsch wahrnehmen oder verzerrt wahrnehmen. Also wenn wir die verzerren, wir nehmen das und dann machen wir da irgendetwas draus. Und je nachdem, wie wir so gestrickt sind, gibt es Lieblingsverzerrungen. Und ihr werdet wahrscheinlich feststellen, ihr habt zwei oder drei vielleicht häufig und vielleicht ein paar gar nicht. Das ist ganz normal. Aber es ist gut, die eigenen zu kennen, sodass wir, wenn wir uns dabei bemerken, dass wir da mittendrin sind, das schon mal ein bisschen Abstand dazu gewinnen. Dass wir sagen, ah, okay, ich fange wieder an, schwarz-weiß zu denken oder zu sehen. Oder, ah, ich mache wieder Worst Case. Ja, ich denke mir den schlimmsten, also ich versuche mich wieder irgendwie mental auf den schlimmsten Ausgang, den schlimmstmöglichen Ausgang, der sehr unwahrscheinlich ist, aber nichtsdestotrotz vorzubereiten, indem ich das so durchspiele. Okay, und wir gucken jetzt mal, was es denn für kognitive Verzerrungen gibt. Sie hat 10 verschiedene und wir besprechen alle so einzeln so ein klein bisschen. Ich werde immer zu jeder ein bisschen was dazu sagen, was man sich darunter vorstellen kann oder was so typische Beispiele sind. Und in den nächsten Folgen wird es darum gehen, was tun dann? Also erstmal feststellen, oh, ich neige dazu, Worst Case zum Beispiel, also immer das Schlimmste anzunehmen, mich darauf vorzubereiten. Und dann geht es eben darum, okay, und was mache ich jetzt mit dieser Information? Aber dafür muss ich die erstmal haben und muss es erstmal bemerken tatsächlich. Also mich sozusagen mittendrin ertappen, erwischen und wirklich merken, ah, stopp, was mache ich denn jetzt hier gerade? Ah, okay, ja, ich bin hier wieder in meinem üblichen XYZ drin. Weil das gibt mir tatsächlich Entscheidungsmöglichkeit und die Möglichkeit, mich anders zu entscheiden. Will ich das jetzt weiterdenken, obwohl ich weiß, dass das eine kognitive Verzerrung ist und so nicht stimmt? Oder stoppe ich es? Und dafür gibt es, wie gesagt, auch verschiedene Möglichkeiten. Aber erstmal, welche kognitiven Verzerrungen gibt es denn? Die erste ist ein Alles- oder Nichts-Denken. Also ganz oder gar nicht. Es ist nur schlecht oder nur toll. Wie auch immer dieses ganz oder gar nicht, alles oder nichts, schwarz-weiß eben aussieht. Also alles heißt, entweder mein Kind liebt mich oder es hasst mich. Und meistens ist es eben so, dass wir dann eben auf die negative Seite tatsächlich fokussiert sind. Wir wissen das, dass es unser Negativity Bias, also unser Vorurteil oder unser Filter, unser Negativfilter, den wir einfach eingebaut leider mit an Bord haben. Also denkt ihr viel in diesem Alles oder Nichts, ganz oder gar nicht? Als Frage an euch. Die zweite kognitive Verzerrung ist Übergeneralisierung und das machen wir immer. Auch das jetzt, nein, das ist jetzt mal keine Übergeneralisierung oder sagen wir, machen es häufig, dann ist es keine. Übergeneralisierung ist aus 1, 2, 3 Erfahrungen ein Immer und Nie zu machen. Dazu neigt unser Gehirn ganz extrem. Evolutionsbiologisch macht das total Sinn, weil wir dann Sachen zusammenfassen können. Also wir können Erfahrungen generalisieren und dann viel schneller auf eine ähnliche Situation in Zukunft anwenden. Also wenn ich dreimal schlechte Erfahrungen mit einem Wolf gemacht habe, um jetzt mal wirklich in einer Umgebung zu bleiben, in der das Sinn gemacht hat, dann macht das total Sinn, alles, was auch nur im Entferntesten aussieht wie ein Wolf, zu meiden oder darauf mit einer gewissen Aktivierung im Nervensystem zu reagieren. Früher war aber das Leben etwas unkomplizierter, nicht leichter unbedingt, aber unkomplizierter. Und wir haben heute derartig viele Dinge, die wir weitergegeben bekommen haben. Das heißt, wir haben eben nicht nur gelernt, uns die Schuhe zuzubinden und Fahrrad zu fahren und mit dem Messer umzugehen und so weiter, sondern eben aber auch viele Meinungen, Bewertungen von unserer Umgebung mitbekommen, von den Eltern, aber auch eben generell von der Gesellschaft. Das meiste davon sind ja schon Übergeneralisierung. Also alle BMW-Fahrer sind Machos als Beispiel. Alle Frauen sind, alle Männer sind. Wir kleinen Leute oder wir großen Leute vielleicht auch, je nachdem, wo ihr aufgewachsen seid. Wir haben unglaublich viel Übergeneralisierung. Und einige davon helfen wirklich gut. Also schau nach links und rechts, wenn bevor du auf die Straße gehst, ist eine Übergeneralisierung, die durchaus jetzt Sinn macht. Auch wenn das vielleicht in 80% nicht notwendig ist, wenn ich nachts um 4 über eine nicht befahrene Straße gehe, dann brauche ich das nicht tun. Ich höre und sehe, ob was kommt oder nicht. Und trotzdem macht es Sinn, diese Übergeneralisierung, Straßen sind potenziell gefährlich, Autos sind potenziell gefährlich, tatsächlich im Kopf zu haben. Aber bei vielem, was Selbstbild und Weltbild anbelangt und diese Verallgemeinerung, wie andere Menschen sind, Menschengruppen, Geschlechter, Religionszugehörigkeiten etc., da werden wir den einzelnen Individuen nicht mehr gerecht. Also Übergeneralisierung ist ein Problem, was fast jeder Mensch wirklich hat, weil unser Gehirn einfach so funktioniert. Aber gerade bei den Übergeneralisierungen uns gegenüber, das wird nie was, ich schaffe das nicht, ich genüge nicht, diese ganzen Sachen, die sind wirklich ein Problem oder immer passiert mir das. Es wird nie besser oder diese ganzen, immer habe ich Schwierigkeiten mit Chefs, ich kriege immer die schlimmsten Chefs. Oder immer macht mein Mann das, immer macht mein Partner das, immer macht mein Sohn das, mein Kind. Also, und daran erkennt man erkennt es immer an immer und nie. Oder alle. Also wenn ihr merkt, ihr denkt viel in diesen Kategorien, dann neigt ihr wahrscheinlich stärker als üblich zum Übergeneralisieren. Dann kommt das Schwarz-Weiß-Denken. Also oben hatten wir das alles oder nichts. Also entweder mein Kind liebt mich oder hasst mich. Oder ich bin gut oder schlecht. Also ich bin guter Mensch oder schlechter Mensch oder ängstlich oder mutig. Jetzt geht es wirklich Schwarz-Weiß-Denken. Das ist in extremen Denken. Und hauptsächlich vor allem nur das Negative in einer Situation sehen. Also komplett schrecklich. Furchtbar. Eine Bekannte von mir hängt an fast jeden Satz, es ist schwer dran. Also neigt ihr zum Schwarz-Weiß-Denken, vor allem mit dem Fokus auf Schwarz in dem Fall. Das nächste ist interessant, Mind Reading, also Gedankenlesen. Das tun wir auch alle ziemlich häufig. Wir legen anderen Menschen irgendetwas in den Kopf. Zum Beispiel jetzt bei der Freundin, die an mir vorbeigelaufen ist in der Stadt. Wenn ich jetzt zu Hause dann sitze und denke, warum hat sie mich nicht gegrüßt, warum hat sie mich nicht gesehen? Sie denkt bestimmt. Oder sie ist bestimmt sauer, weil. Das ist Mindreading, also Gedankenlesen. Wenn wir häufig darüber nachdenken, was wohl andere denken und daraus dann so eine Art innerer Dialog oder Monolog wird, dann neigen wir zum Gedankenlesen. Eigentlich ist es Gedankenprojizieren. Es ist ja kein echtes Gedankenlesen. Das könnten wir verhindern oder das könnten wir tun, indem wir einfach jemanden fragen. Ich könnte ja meine Freundin dann anrufen und sagen, du, ich habe dich gestern in der Stadt gesehen, du hast mich aber, glaube ich, nicht gesehen. Und dann wird sie mir sagen, oh du, tut mir total leid, ich war so in Gedanken oder ich musste gerade, ich habe es ganz eilig gehabt. Dann brauche ich nicht Gedanken lesen, sondern sie sagt mir ihre Gedanken. Bis dahin versuche ich rauszukriegen, was sie wohl gedacht hat. Und das tun wir ziemlich häufig. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist auch nicht ganz so darauf ausgelegt, auf Nachfragen und sich die Antwort auch anhören. Also Mindreading, auch eine sehr verbreitete kognitive Verzerrung. Das nächste ist Catastrophizing, also katastrophisieren sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob es da ein gutes deutsches Wort dafür gibt. Das ist die Annahme, dass meine Ängste und Sorgen wahr sind oder wahr sein müssen. Und ich glaube immer, dass das Worst Case, also der schlimmstmögliche Fall in meinem Kopf, das Wahrscheinlichste ist. Also zum einen, katastrophisieren ist zum einen die Schlimmsten, mir überhaupt mal, also überhaupt diesen Raum auszuloten. Was könnte denn als Schlimmstes passieren? Dann aber auch anzunehmen als zweiter Schritt, dass das das Wahrscheinlichste ist. Das wird wahrscheinlich so sein. Meine Schwester sagt immer, sie nimmt immer das Schlimmste an und ist dann angenehm überrascht, wenn es anders ist. Das kann man machen. Ich finde aber, es macht ja auch was. Also zum einen stresst es mich, wenn ich mir wirklich bei allem immer vorstellen muss, was könnte denn am schlimmsten passieren. Und hat auch biochemisch eben entsprechend, sendet eben Signale an meinen Körper. Und über Filter und Resonanz ist es auch so ein bisschen so, dass wir eine kleine, etwas erhöhte Tendenz haben, dass es dann auch tatsächlich etwas wahrscheinlicher wird. Aber eben nicht, weil es das Wahrscheinlichste ist, sondern wir machen es zum Wahrscheinlichsten. Gott sei Dank ist aber das Universum, mein Leben, so tolerant, dass es nicht auf jeden dieser Worst-Case-Ideen mit entsprechender Realität reagiert, sondern ist äußerst tolerant und freundlich mir gegenüber und sehr verständnisvoll und sehr wohlwollend. Zu diesem Katastrophisieren gehört auch dieses Was-Wenn-Denken. Und dann anzunehmen, dass meine Voraussagen oder meine Voraussagen sind es eigentlich, tatsächlich Fakten sind. Also was, wenn das und das? Was, wenn das passiert? Und was, wenn das passiert? Und dann aber auch wirklich anzunehmen, dass das nicht nur einfach ein Gedankenspiel ist oder einfach nur 1000 Möglichkeiten, sondern ich immer mehr das Gefühl habe, und so wird das sein und so wird es werden. Also wirklich anzunehmen, dass dieses Was-wenn-Szenario tatsächlich auch das ist, was eintreten wird oder so ist. Dazu neigen wir auch alle sehr. Dann als Nummer 6, annehmen, dass meine Emotionen die Realität spiegeln. Also, wenn ich Angst vor etwas habe, dass ich Angst vor etwas haben muss, weil es gefährlich ist. Dann kann ich den einzelnen Hund nicht mehr sehen, sondern dadurch, dass ich Angst, eine reflexartige Angst vielleicht vor Hunden habe, übertrage ich dann diese Angst auf den Hund zurück. Also ich kann Angst haben, aber es sollte mir dann auch klar sein, dass ich das nicht auf die Außenwelt projizieren muss, sondern ich habe Angst und muss mich um diese Angst kümmern. Denn zum Beispiel bei einem Chihuahua wäre diese Angst vor Hunden tatsächlich nicht faktisch angemessen. Oder bei ganz vielen Hunden ist es faktisch nicht angemessen. Wenn ich aber Angst vor Hunden habe, gehe ich immer automatisch davon aus, dass die Hunde alle gefährlich sind. Also ich nehme meine Emotion und projiziere sie auf die Realität und nehme an, dass das wahr ist. Dadurch wird die Emotion auch größer. Wenn ich Angst vor Hunden habe, ich sehe einen Hund, meine Angst wird stärker und ich nehme an, dass ich Grund haben muss, Angst zu haben, dass das berechtigt ist und eine sinnvolle Information, die ich bekomme und nicht etwas Internes, sondern ich habe ja dann immer das Gefühl, das ist berechtigt und angemessen. Das macht das natürlich größer, dann habe ich noch mehr Angst vor diesem Hund, weil dann ist es eine gefühlte, echte Gefahr für mich. Also Emotionen auf die Realität, auf andere Menschen zu projizieren, auf Situationen und sie für wahrzunehmen. Und das ist wirklich tricky, weil wir neigen wirklich dazu, immer zu denken, ja, aber das ist doch, also wenn wir Angst vor Hunden haben, dann fühlt sich diese Angst ja extrem real an, weil sie es ja auch in uns ist. Und da dann den Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst, aber ist das jetzt eine angemessene Reaktion auf die Realität oder ist das halt meine Angst? Und dann zu sagen, ah, okay, also dieser Hund jetzt, der sitzt ganz brav da und wedelt mit dem Schwanz. Okay, ich habe aber immer noch Angst. Ah, das ist meine. Ah, das ist gar keine angemessene Reaktion auf diesen Hund. Ah, ich trage diese Angst mit mir rum. Ah, ich projiziere die auf diesen Hund wie so ein Filter. Also wirklich zu unterscheiden zwischen Realität und Fakten und meiner angstvollen, wütenden, wie auch immer Reaktion drauf. Um die man sich dann wirklich kümmern kann und auch wirklich sollte. Dann die Nummer 7 ist Labeling, also ein Label draufkleben, eine Bezeichnung draufkleben, einen Dateiordnernamen draufkleben. Aus einer Emotion wird dann eine Ich-Bin-Identität. Und leider bei mir das Gefühl, ich kann nichts dran machen. Zum Beispiel aus einer Emotion, nehmen wir mal Wut, wird eine Ich-Bin-Identität. Ich bin ein wütender Mensch. Oder mir ist einmal was misslungen und ich habe mich vielleicht geschämt. Daraus wird dann oft eine Ich-Bin, ich-kann-nichts zum Beispiel Identität. Ich mache nichts richtig. Und das Schlimme ist, das ist so eine Gummiwand, gegen die ich anrenne und nichts machen kann. Das macht oft wirklich eine totale Hoffnungslosigkeit, weil ich dagegen nichts tun kann. Das klingt so wie ein endgültiges Urteil. Ich kann nichts richtig machen. Klingt absolut hoffnungslos. Und wenn ich dann immer mal frage, woher wissen Sie das bei Klienten oder Klientin? Dann kommt oft wirklich 1, 2, 3 Einzelsachen raus, was sie vielleicht wirklich nicht so gut können und manchmal nicht mal das. Also es ist erschreckend, dass da eine Riesenwand steht und wenn wir mal hinter die Wand gucken, ist dann meistens wirklich 2, 3 kleinere, isoliertere Sachen oder Ereignisse oder Erlebnisse oder Emotionen und daraus wird eben diese Wand. Also dieses ständige Bezeichnen und ein Ich bin draufkleben, das ist wirklich ein, oder die Welt ist oder mein Partner, mein Kind ist, das ist eine kognitive Verzerrung. Dann mentales Filtern. Das ist eine Sache, dass wir wirklich nur die Sachen sehen können und wollen in einer Situation, die negativ sind. Manchmal auch positiv, aber wir sprechen hier normalerweise bei diesen Gedankenschleifen um Dinge, die uns belasten. Das heißt, ich sehe eine Situation und ich sehe die eben nicht mehr so, wie sie ist, also von einer, sagen wir mal, Vogelperspektive aus, sondern extrem gefiltert. Ich habe wie so eine Farbbrille auf und kann eben nur noch das wahrnehmen, was durch diese Farbbrille noch durchkommt. Das ist eben, da blende ich halt 90% aus und sehe aber diese 10% sehr, sehr deutlich. Also mentales Filtern. Auch da die Frage, macht ihr das häufig? Dass ihr eine Situation sehr gefiltert wahrnehmt oder sehr, sehr verengt vom Blickwinkel auf die 2, 3 wirklich problematischen Sachen, die wirklich vielleicht auch problematisch sind, aber vielleicht gibt es 20 nicht problematische. Ich fand das mal sehr beeindruckend. Ich war bei einer Klientin für eine Feng Shui-Beratung und die Tochter, ich würde sagen 16, 17, war wirklich recht, also ja, in der Pubertät und war, fand ich recht ruppig, jetzt nicht zu mir, sondern zu ihrem jüngeren kleinen Bruder. Hat ihn zurückgebracht und hat ihre Mutter auch so ein bisschen angeschnauzt, dass sie bitte halt auf den, naja, nicht bitte, sondern dass sie auf den Kleinen, dass sie den von ihr weghalten soll, sie will Hausaufgaben machen und so weiter. Und die Frau drehte sich zu mir um und sagte, sie hat viele Qualitäten, die ich sehr schätze. Und das fand ich sehr schön, dass sie eben nicht nur auf dieses gerade im Moment, diese schwierige, ja, diese Art, dieses ruppige, dass sie die Tochter sich eben, dass sie die eben nicht drauf, ihre Wahrnehmung von ihr eben nicht auf diesen einen Aspekt eben eingeengt hat, sondern dass sie gesagt hat, ja, das ist da und es gibt viele Qualitäten an ihr, die ich sehr schätze. Das hat mir gut gefallen. Dann Nummer 9, alles persönlich zu nehmen, zu personalisieren. Also alles auf mich zu beziehen. Alles, was der andere tut, hat mit mir zu tun, bezieht sich auf mich, habe ich verursacht. Eben wie bei meiner Freundin, die an mir vorbeigelaufen ist. Wenn ich das mache, dann ist die Reaktion, was habe ich falsch gemacht oder was hat das mit mir zu tun? In dem Fall hat das gar nichts mit mir zu tun, sondern sie macht das immer. Immer wenn sie durch die Stadt läuft, hat sie so ein bisschen einen Tunnelblick. Das hat also gar nichts mit mir zu tun gehabt. Aber, wie gesagt, machen wir ziemlich häufig, dass wir bei vielem erstmal uns fragen, was hat das mit mir zu tun, was habe ich falsch gemacht, meistens bei Frauen so der Reflex, was habe ich falsch gemacht. Aber auch allgemein bei Männern und Frauen dieses Gefühl, das hat was mit mir zu tun, das ist auf mich bezogen in irgendeiner Form. Das ist es meistens gar nicht. Meistens sagt das ja sehr viel mehr über die andere Person, als dass es über mich sagt. In dem Fall sagt das eben, meine Freundin läuft ein bisschen mit einem Tunnelblick durch die Stadt und hat jetzt gar nichts mit mir zu tun gehabt. Ich könnte es auf mich beziehen, in dem Fall weiß ich aber, dass das nicht stimmt. Und Nummer 10 ist unrealistische Ideale, also sich vergleichen mit völlig unrealistischen Idealen. Das wird leider immer mehr, dank Instagram und Co., dass wir da so glückliche Familien sehen vielleicht Frauen, die alles hinbekommen, die haben eine tolle Insta-Story mit ihren Kids und die sehen alle so glücklich aus und so gut und so, aber auch so glücklich und so spirituell und so. Die machen auch noch Yoga, die schaffen das irgendwie, haben eine tolle Partnerschaft. Und wir uns wirklich fragen, boah, krass, wie machen die das? Und ich kriege nicht mal meinen normalen kleinen Alltag über auf die Reihe. Also uns mit unrealistischen Idealen vergleichen. Das kann intern sein, also wirklich unrealistische Ideale uns gegenüber. Ich sollte viel souveräner sein, ich sollte mich besser zusammenreißen, sportlicher sein, anders essen, produktiver sein, erfolgreicher, was auch immer. Oder eben auch mit unrealistischen Idealen im Außen, an denen messen und vergleichen. Und ich meine, da haben wir ja auch schon viel jetzt ehrliche Influencer-Berichte gehört, wie es hinter der Kamera aussieht und was die alles dafür tun müssen und dass das überhaupt nicht stimmt und wer da alles Depressionen hat und auf der Sinnsuche ist. Es ist aber nicht einfach, sich davon freizumachen, auch von inneren Idealen. Das habe ich sehr stark, dass ich einfach ein hohes Ideal auch habe in vielen Dingen und mich an mir messe. Und da kann natürlich das Spirituelle auch so ein bisschen eine Falle sein oder dieses sich weiterentwickeln wollen. Dass wir dann wirklich so eine Maßgabe für uns selber haben, an der ich mich messe oder an der ihr euch auch vielleicht messt. Ich wäre gerne noch entspannter, noch würde gerne bedingungsloser lieben, wäre gerne hier klarer, hier bewusster, hier freier. Und das ist gut, diese Ziele zu haben und es ist gut auch zu wissen, wohin man geht. Nur wenn das wirklich eine kognitive Verzerrung wird im Sinne von und jetzt ist es nicht so und ich fühle mich ganz schlecht damit, dann wird das problematisch. Okay, das war der Beitrag über die kognitiven Verzerrungen und vielleicht könnt ihr mal ein bisschen für euch schauen, was euch besonders angesprochen hat. Ich verlinke unten auch dieses Video zur Kollegin oder schöne Videos von ihr, die mir besonders gut gefallen haben. Und vielleicht beschäftigt ihr euch auch ein bisschen intensiver damit. Es ist wirklich hilfreich, sich selber gut kennenzulernen. Je besser ihr euch kennt, desto freier könnt ihr tatsächlich irgendwann entscheiden, möchte ich da jetzt weiter in diese Verzerrung reingehen, in diese Schleifen und meine Runden drehen, oder erkenne ich es als das, was es ist, nämlich eine kognitive Verzerrung tatsächlich. Also eine Fehlinterpretation, eine Misswahrnehmung von Dingen. Und das ist schon mal der erste Ansatz, der wirklich hilfreich ist und der mir auch sehr geholfen hat. Okay, auch hier wieder der Hinweis, gerne liken, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und gerne Kommentare schreiben. Vielleicht mögt ihr drunter schreiben, was eure hauptsächlichen kognitiven Verzerrungen sind, so eure Top 3 wahrscheinlich. Bei mir ist es, ich muss mal gerade gucken, ich habe es mir notiert, mentales Filtern definitiv bei mir, übergeneralisieren, da neige ich sehr dazu und ja, manchmal auch Mindreading und übergeneralisieren, das tun wir, glaube ich, alle. Ja, dann viel Freude mit dieser Entdeckungsreise. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.